Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Dieses Mal spreche ich mit einem Röster, dessen Rösterei nicht umsonst Süßmund lautet. Was es damit so auf sich hat, wird er uns gleich berichten. Zunächst einmal Moin Nikolaus.
Moin Tobi.
Freut mich, dass du da bist. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Du warst ja auf dem Austrian Brewers Cup und du hast mir schon im Vorfeld ein bisschen was über eure Rösterei erzählt. Ich bin wirklich gespannt, aber du bist ja ein neuer Gast im Podcast und deshalb machen wir auch mit dir eine kleine Schnellfragerunde, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
Drei Worte? Schwierige Frage. Groß, interessiert, geduldig.
Okay, sehr gut. Geduld braucht man auch beim Kaffeerösten, sehr schön. Und wenn du die freie Wahl hättest, wo wärst du dann jetzt gerade am liebsten?
Strand in El Salvador.
El Salvador, okay, das klingt sehr schön, vor allem jetzt zu der Jahreszeit. Kommen wir mal ein bisschen mehr in Richtung Kaffee. Die dritte Frage lautet, wie viel Kaffee trinkst du täglich circa?
Das ist natürlich variabel. Mindestens 2 Tassen, meistens 4 Tassen, manchmal 20.
Okay, tatsächlich sehr variabel, alles klar. Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Schwarz. Sehr oft Filter, sehr oft auch Espresso.
Und was für Aromen bevorzugst du? Fruchtig, schokoladig, was ist da so dein Favorite?
Gibt es nicht wirklich, aber eher fruchtig.
Okay, das habe ich mir fast gedacht, denn ich habe ja gerade schon erwähnt, ihr seid eine Rösterei, ihr seid aus Wien und der Name ist Süßmund. Deswegen habe ich mir schon fast gedacht, fruchtig ist eher so dein Favorite, aber vielleicht kannst du nochmal selbst erklären, was hat es mit diesem Namen auf sich?
Da greifen wir auch ein bisschen in die Alt-Wiener Kaffeegeschichte ein, auch bei der Namensfindung, weil Kaffee den Ruf lange Zeit hatte, in Wien ein bitteres Getränk zu sein. Und nur mit Hilfe der Milch wurde die Wiener Melange trinkbar. Und Süßmund greift halt auf das Thema, weil süß geschmacklich das Gegenteil von bitter ist, genau bei diesem Punkt an, dass wir zeigen wollen, dass Kaffee auch süß schmecken kann, wenn man ihn richtig röstet und auch richtig zubereitet.
Und wahrscheinlich auch je nachdem, wie er aufbereitet ist. Und ihr wart ja schon ein bisschen in Anbaugebieten. Wo wart ihr da so bisher?
Bis jetzt vorwiegend in Zentralamerika, also in Nicaragua, Panama, El Salvador, Costa Rica. Und jetzt zum Beispiel ist auch gerade mein Kollege Norbert in Mexiko bei einer Kooperative.
Ah, okay, der ist gerade unterwegs. Was habt ihr da so bisher erlebt und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus der Vergangenheit erzählen und was ihr da so vorhattet und wo ihr heute steht?
Also noch abschließend zum Namen. Der Name ist eigentlich eine reine geschmackliche Schöpfung. Also der bezieht sich wirklich nur rein auf das Gegenteil von bitter eigentlich. Und dort, wo man auch mit Süßmund in Kontakt kommt, ist halt der Mund. Das ist quasi so eine, und das ist auch ein bisschen ein Fantasiename, aus dem heraus auch geboren worden. Also kann man jetzt auf diesen zwei Ebenen deuten. Mit unseren Reisen selbst ist eher unser Konzept der Transparenz, hat da was zu tun, was wie im Namen jetzt nicht so durchklingt, aber was wir halt sehr stark nach außen kommunizieren. Weil wir wissen wollen, wo unser Kaffee herkommt und auch unsere Farmer kennen wollen, beziehungsweise auch teilweise sogar Kaffee nach unseren Vorstellungen gemeinsam mit den Farmern entwickelt wird. Also in einem Fall ist das jetzt so. Beziehungsweise wir, wenn wir Kontakte zu den Ursprungsländern haben, auch dann Kaffees bekommen, die nicht so am Markt sind, sage ich mal.
Was meinst du damit genau? Heißt Microlot? Heißt ihr?
Ja, genau.
Okay. Und ihr entwickelt das mit dem Kaffeebauer, was besonders ist. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Wenn man jetzt ein Kaffeetrinker zu Hause ist, weiß man vielleicht gar nicht so genau, Was bedeutet das jetzt? Im Normalfall kauft man dem Bauer oder der Kooperative den Rohkaffee ab. Was heißt, ihr entwickelt den Kaffee gemeinsam mit denen in der Praxis?
Das ist kein, also kein Hokuspokus. Da geht es darum, dass wir mit dem Bauern direkt dann eine Varietät aussuchen, die er anpflanzt, das verkosten und in dem einen Fall ein Processing gemeinsam uns für das entschlossen haben. Das heißt, die Fermentationsdauer und die Art und Weise, wie die Kaffeekirsche nach der Ernte aufbereitet wird, die haben wir bei einem Kaffee auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Das heißt, da sind wir zu der Farm gegangen, haben dann im Aufbereitungsprozess den Kaffee regelmäßig mitgekostet und dann einen Zeitpunkt festgemacht, der uns halt am besten geschmeckt hat. Also in dem Fall war es eine Fermentationsdauer eines anaerob aufbereiteten Kaffees.
Das heißt, ihr seid dann für die gesamte Dauer auch vor Ort, also für den ersten Test, sage ich mal, nicht für den gesamten Rohkaffee, sondern um das zu bestimmen.
Genau. Also die Fermentierung selbst dauert eher nicht so lang. Also das sind ein paar Tage. Also in dem Fall waren es ein paar Tage, die dann eigentlich darüber entschieden haben, wie lange wir das haben wollten.
Und wonach seid ihr dann gegangen? Hattet ihr ein Ziel vor Augen, dass ihr gesagt habt, wir suchen eigentlich nach einem Kaffee, der zum Beispiel nach einem Bären schmeckt? Oder habt ihr den Kaffee genommen, den Rohkaffee, und geschaut, was können wir daraus jetzt machen? Wie entfaltet er am besten seine eigenen Aromen?
Ja, eher zweiteres. Also wir haben hier kein fixes Geschmacksprofil, wo wir mit einer, weil wir auch selbst, wir sind Röster, also wir kennen uns ja nicht wirklich mit Farming aus. Das überlassen wir gerne den Leuten, die sich wirklich damit auskennen, weil das ein hochkomplexes Thema ist, was wir eigentlich nur aus der Perspektive des Weiterverarbeitens genauer kennen. Das heißt, es gibt natürlich dann so eine gewisse Erwartungshaltung. Geschmacklich, aber für uns ist es eher spannend, dass wir uns überraschen lassen, beziehungsweise auf Ergebnisse hinarbeiten, die wir spannend finden zum Trinken, also die für die Varietät stehen, die für das Processing stehen, die für uns aber dann auch, also Kaffee ist auch eine Art Kommunikationsmittel für an unsere Kunden und jeder Kaffee enthält auch eine gewisse geschmackliche Nachricht, die, wenn man sie lesen will, lesen kann. Also sprich, ob ich jetzt schmecke, dass es jetzt ein gewaschener Kaffee ist, ob ich jetzt schmecke, dass es ein getrockneter Kaffee ist, ob ich jetzt schmecke, dass er anaerob aufbereitet ist, ob ich jetzt schmecke, ob es ein Katui oder ein Bourbon oder ein Typica ist. Ob ich die Höhenlage schmecke, diese Faktoren hängen natürlich dann auch zusammen, wie ich diesen Kaffee röste. Und das Zusammenspiel aus einer gewissen Einzigartigkeit, beziehungsweise wir wollen eigentlich immer so einen typischen Kaffee, also dass man Terroir sozusagen und das Processing ablesen kann, das finden wir immer ganz gut, wenn das unsere Kaffees können.
Also mit anderen Worten, ihr möchtet, dass man den Ursprung erschmeckt, kann man das so sagen?
Genau, also kann man so sagen.
Würdest du sagen, dass du das auch kannst? Also könntest du jetzt blind verkostet den Ursprung erschmecken?
Nein. Also im Groben natürlich, klar, aber es gibt in vielen Ländern gibt es so ähnliche Cafés, da würde ich mich jetzt so sehr weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass ich jetzt die gleiche Kaffeesorte, die zum Beispiel in Afrika beziehungsweise in Zentralamerika wächst, die kann ich sehr ähnlich aufbereiten. Und da würde ich wahrscheinlich bei manchen Cafés ins Schwimmen kommen. Also im Generellen, also terroir-typische Geschmacksmerkmale kenne ich ja, aber es gibt heute einfach auf den Farmen passiert so viel, dass ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen könnte, bei jedem Kaffee, wo der jetzt wirklich herkommt.
Wir haben ja so ein bisschen eure Geschichte, also die Geschichte der Rösterei, so ein bisschen, ja, übersprungen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr eigentlich zur Rösterei gekommen seid, weil eigentlich ist ja euer Background ein bisschen ein anderer, oder?
Die Rösterei selbst kam aus einer Idee des direkteren Handelns eigentlich, beziehungsweise auch war der Grundstein gelegt mit einer Tasse Filterkaffee, die mich 2011 war das, glaube ich, dazu inspiriert hat oder einfach begeistert hat, wie Kaffee halt schmecken kann. Und dann habe ich mich, ich bin eigentlich Architekt, also ich komme aus der Architektur. Und habe dann in einem mehrjährigen Prozess ein 1-zu-1-Modell da sozusagen gebaut, einer Kaffeerösterei, beziehungsweise eines Coffeeshops. Und das dann nach dem ersten Mal, den Brewers Cup in Österreich, wie ich den 2014 war das, gewonnen habe, habe ich dann bei der Weltmeisterschaft dann beschlossen, das dann in ein reales Projekt umzusetzen, weil da ging ich quasi mit meinem gerösteten Kaffee, da bekam ich sozusagen die Bestätigung, dass das auch von der Außenwelt als trinkbarer Kaffee wahrgenommen wird. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, dass dann am Anfang noch mit Coffeeshops und einem sehr, sehr kleinen Röster, also mit so einem Pop-up-Coffee-Shop-Konzept, mit dem wir durch Wien getingelt sind. Und dann haben wir vor 3 Jahren dieses Coffeeshop-Konzept komplett aufgegeben, da wir uns jetzt aufs Rösten konzentrieren.
Dein Kollege ist aber nicht Architekt gewesen. Was hat der gemacht vorher?
Der kommt aus dem Wirtschaftsbereich. Der war im Finanzbereich tätig. Also der hat auch immer wieder so Kaffee-Nebenprojekte neben seiner Studienzeit gehabt und auch immer so ein, also wir haben uns auch da kennengelernt, weil er ein Kaffee-Projekt machen wollte mit sozialem Background. Da ist er das erste Mal auf mich zugegangen und so haben wir uns dann immer am Radar gehabt. Und eines Tages haben wir uns dann zufällig getroffen und dann das Projekt, weil mir auch die Arbeitskraft fehlte sozusagen. Also für mich war das dann alleine irgendwann zu viel. So haben wir dann die Firma vergrößert.
Ich finde es spannend. Ich hatte ja häufiger schon Röster im Podcast und ich habe so das Gefühl, die meisten sind tatsächlich Quereinsteiger, die vorher Architekt waren oder in irgendeinem anderen Bereich und dann sich überlegt haben, ich beginne zu rösten. Und es ist doch erstaunlich, was daraus geworden ist. Also, dass aus Quereinsteigern so geniale Röster werden, finde ich doch echt genial. Du hast gerade schon den Austrian Brewers Cup erwähnt. Also da hast du mitgemacht. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das eigentlich? Also klar, Austrian Brewers Cup ist die österreichische Variante, aber was hat es an sich mit dem Brewers Cup auf sich?
Der Brewers Cup an sich ist von der SCA veranstalteter Wettbewerb. Also der Specialty Coffee Association Österreich in dem Fall, die jährlich stattfinden, wo man in einem zweistufigen Wettbewerb, da gibt es einen Compulsory Service und einen Open Service. In dem einen hat man, glaube ich, 10 Minuten Zeit, einem fremden Kaffee, den man vom Veranstalter bekommt. Da kriegt jeder die gleiche Tüte, also den gleichen Batch, der nach gewissen Vorgaben geröstet ist. Und den muss man bestmöglich zubereiten. Das heißt, hier geht es stark um, was kann ich aus einem Kaffee hervorheben, wie kann ich diesen bestmöglich zubereiten, diesen Filterkaffee. Das wird ohne, also man kennt diese Competition-Szene, wo diese Juroren an einem Tisch sitzen und der Teilnehmer ihnen gegenüber, das ist in dem Teil noch nicht. Das macht der Teilnehmer selbst und brüht da in dieser gewissen Zeit den Kaffee auf. Und dann wird der bestschmeckendste Kaffee bei diesem Compulsory Service halt bewertet. Das ist ein Teil davon. Und der andere Teil davon ist das Open Service. In diesem hat der Teilnehmer die Möglichkeit, einen von ihm ausgewählten Kaffee, den innerhalb von, da müsste ich jetzt auch wieder nachschauen, ich glaube, es sind 12 Minuten oder 15, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, einmal habe ich da auf die Zeit vergessen und da einmal zu lang gebraucht in Rimini damals bei der Weltmeisterschaft. In dieser Zeit vor 3 Juroren 3 Tassen Kaffee zu präsentieren. Das heißt, man muss in dieser Zeit 3 Tassen, die gleich schmecken, zubereiten und die auch präsentieren. Und hier werden dann auch Faktoren der Präsentation bewertet, des Geschmacks und des Inhalts der Präsentation, die nach einem Bewertungsbogen, der auch von dem World Brewers Cup auch standardisiert sind, vorgegeben sind. Das ist so die Struktur des Brewers Cups. Und es ist in Österreich, weil wir eher ein kleines Land sind mit einer kleinen SCA, war es ein also wir hatten 2 Runden. Eine erste Runde und dann schon das Finale. Das ist bei Ländern, wo mehrere Teilnehmer sind, sind es dann halt, wie das halt so ist bei Wettkämpfen, dann auch mit Semifinal und Halbfinale mehrere Runden.
Und da hast du damals mitgemacht und gewonnen.
Genau, das war lange her. Das war 2014, habe ich das erste Mal gewonnen und 2015 das zweite Mal. Weil Wettbewerbe, wenn man dafür Zeit hat, auch sehr viel Erfahrung bedeuten, was ich sehr schätze, weil man sich sehr intensiv mit einem Thema, mit einem Kaffee, mit einer Technik auseinandersetzt und die versucht hat, bestmöglich zu präsentieren. Also es ist immer ein großartiges Erlernen und ein Gewinn für einen selbst.
Und man kann bei solchen Wettbewerben natürlich auch wunderbar netzwerken. Also ich finde es immer wieder schön, den Austausch zu haben. Deswegen finde ich ja auch diesen Podcast irgendwie nützlich, weil man eben den Austausch hat und immer wieder Neues lernt und neue Inspirationen bekommt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber gerade dafür finde ich solche Veranstaltungen und Wettbewerbe sehr, sehr sinnvoll.
Auf alle Fälle. Also dieser Wettbewerb ist das, was die internationale Kaffeeszene zusammenhält, ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber eine wichtige Plattform ist. Also die ganzen, diese World of Coffees, diese Ausstellungen und die Wettbewerbe, wo man international Leute trifft, bieten eine Möglichkeit, die sonst in unserem Kalender nicht auftaucht. Also dass man so viele Menschen auf einem Ort dann sozusagen alle Jahre wieder trifft, nutzen wir sehr gerne, auch wenn wir nicht teilnehmen und sind auch so oft, wie es für uns möglich ist, bei solchen Veranstaltungen dabei. Also auch als Gäste, so wie wir es zum Beispiel dieses Jahr in Salzburg waren, wo wir beim österreichischen Brewers Cup dabei waren. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal beim internationalen Event dabei war, aber da trifft man dann schon auch wieder gute Bekannte, die man jahrelang nicht sieht. Und es ist immer, die Szene ist eine, von den Menschen her ist das, finde ich, eine schöne Szene, die Kaffeeszene, die Kaffeemenschen. Weil man doch wenig, schon kompetitiv ist natürlich, aber man freut sich eher, dass man einander trifft, diskutiert, es wird viel Wissen ausgetauscht, man ist ja auch als Kaffeemensch oft auch sehr wissenshungrig, weil das eine sehr progressive Szene ist, wo immer wieder was Neues entdeckt wird, entwickelt wird, immer es gibt wieder eine neue Zubereitungsmethode, einen neuen Kaffee, den man trinken muss. Werden jetzt momentan Processing-Methoden diskutiert, wo man beim Fermentieren jetzt doch irgendwie keine Zusätze dazugeben sollte oder doch. Und ja, also ist sehr spannend immer.
Ja, ich finde es erstaunlich, dass es bei dem Thema Kaffee doch immer wieder was Neues gibt. Also Kaffee ist ja schon alt und jetzt keine ja, besondere Technologie wie Metaverse oder irgendetwas in der Art. Und trotzdem haben wir immer wieder neue Trends, neue Ideen. Also finde ich erstaunlich, dass beim Thema Kaffee doch immer wieder was Neues kommt. Du hast gerade die World of Coffee erwähnt, ihr seid aber nicht zufälligerweise bei der World of Coffee im Januar in Dubai.
Nein, sind wir nicht. Das wäre uns auch jetzt organisatorisch schwierig, weil mein lieber Kollege zu dem Zeitpunkt noch immer in Mexiko verweilen wird. Aber das heißt, ich bin alleine. Das heißt, ich bin beruflich, würde es nicht gehen. Und Dubai ist für uns dann auch ein Ticken zu weit eigentlich.
Dafür wäre es schön warm.
Das stimmt, das stimmt. Nein, aber absolut spannende Gegend. Also im arabischen Raum ist natürlich, gibt es diese, also diese politischen Spannungen, aber im Kaffeebereich tut sich dort extrem viel, weil aufgrund des, die dort einfach weniger Alkohol trinken, hat Kaffee einen ganz anderen Stellenwert wie in unserer Kultur. Also es ist richtig spannend auch, wir hatten nochmal das. Die Erfahrung gemacht mit auch mit also aus dem arabischen Raum, also wir hatten auch Kunden in Dubai, aber von dem Konzept Kaffee über den halben, also den gerösteten Kaffee über den halben Planeten irgendwie zu schippern, sind wir wieder ein Stück weit abgekommen, weil es für uns doch mehr Sinn macht oder vernünftiger ist, einfach uns auch als regionale Röster zu definieren. Aber nein, Dubai werden wir auslassen, leider.
Gut, ich glaube, danach, das nächste Mal ist es dann in Athen, das ist dann schon wieder ein Stückchen näher.
Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir dort vorbeigeschauen.
Du hattest ja den Austrian Brewers Cup erwähnt. Habt ihr noch an anderen Wettbewerben teilgenommen?
Ja, die Cup Tasting hatte ich mal teilgenommen und die Aeropress-Meisterschaft, die ist immer ein sehr lustiger Wettbewerb.
Warum lustig?
Weil die Aeropress-Meisterschaft per se, also ich glaube auch die DNA einer Aeropress-Meisterschaft ist die eines nicht so ernsten, eher mit Eventcharakter behafteter Veranstaltung, wo es meistens einen lustigen Moderator gibt, wo gegessen wird, getrunken wird, Musik gespielt wird, wo das Ganze halt mehr so einen Partycharakter hat als eine ernsthafte Veranstaltung, wo man sich jahrelang darauf vorbereitet, weil auch der Moment für die Aeropress-Meisterschaft, man kann sich natürlich vorbereiten, aber nur bedingt, weil man kennt den Kaffee nicht. Man hat dann meistens ein Standardrezept, was man im Vorfeld vorbereiten kann, aber dann entscheidet auch viel Zufall an dem Tag der Meisterschaft, wer gewinnt und wer nicht gewinnt. Weil es halt sehr spontan bewertet wird, also welche Tasse dann jetzt von den Judges als beste Tasse ausgewählt wird bei jeder Runde. Da habe ich schon viele Favoriten, die ich für mich als Favorit abgestempelt habe, scheitern sehen, weil sie irgendwas nicht so hinbekommen haben, wie sie dachten. Und Leute, die, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie da im vorderen Feld mitspielen, die das dann auch gewonnen haben. Aber natürlich, es ist mit entsprechenden Skills die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man auch bei einer Aeropress-Meisterschaft gewinnt. Aber es ist immer wieder überraschend, wie unterschiedlich die Ergebnisse dann doch sind.
Vielleicht sollte ich auch mal dran teilnehmen. Klingt auf jeden Fall
Ja,
interessant.
unbedingt, unbedingt. Also Aeropress-Meisterschaft kann ich echt nur schwer empfehlen, macht unglaublich viel Spaß und es geht um nichts. Es ist, wenn man, also natürlich, wenn man ein Wettbewerbsgeist ist, aber das verfließt dort. Das ist, finde ich, wirklich immer so ein sehr sehr lustiger Event, wo man mit jedem dann quatscht. Es ist so ein, ja, es hat wirklich immer mehr Partycharakter als dieses hochoffizielle. Also beim Brewers Cup zum Beispiel, weil wir jetzt über diesen reden, wo man dann hinter der Bühne backstage sich vorbereitet, schwitzt, seine Prep-Times hat, wo man sich dem einhalten muss und wo das halt alles sehr, sehr genau reglementiert ist. Was natürlich auch beim Aeropress, bei der Aeropress-Meisterschaft gibt es ein Reglement, aber es ist deutlich lockerer wie eine. Eine Weltmeisterschaft von der SCA zum Beispiel.
Ja, ich muss mal schauen, wann die nächste stattfindet. Vielleicht gehe ich tatsächlich hin. Was steht denn bei euch so in Zukunft an? Was habt ihr so für Pläne, sowohl was Wettbewerbe angeht, als auch was eure Rösterei angeht, vielleicht neue Anbaugebiete? Was sind so eure Pläne, eure Ziele?
Unsere Pläne für die nähere Zukunft ist, dass wir mal nach Afrika kommen. Das ist von mir ein großer Wunsch, aber noch mit wenig konkreten Plänen, weil da für mich noch, ja, es ist noch für mich ein bisschen politisch zu unstabil, zu instabil in vielen Teilen dort. Aber schon ein lang gehegter Herzenswunsch, mal nach Afrika zu fahren. Also nach Äthiopien konkret und nach Kenia. Das wird hoffentlich nächstes Jahr passieren. Und also wir wollen halt das Thema Ursprungsreisen intensivieren. Also das ist für steht bei uns bei der Rösterei ganz, ganz weit oben auf der Liste. Das wird da öfter dazukommen. Und so an unserem Portfolio in dem Zentralamerika-Bereich spezielleres Processing, auf das mehr Augenmerk legen bei den nächsten Cafés. Also jetzt weniger ganz ausgefinkeltes Processing, also wo man den Kaffee eigentlich nicht mehr schmeckt, sondern ein transparenteres Processing. Also es geht die, bemerken wir schon, dass mehrere Leute, die Kaffee trinken, schon auch wissen wollen, wie denn genau dieses nasse, die nasse Aufbereitung, also das Wash Processing funktioniert. Wie viele Stunden der Kaffee da in dem Fermentation Tank war, wie lange er getrocknet ist. Diese ganzen Sachen wollen wir ein bisschen intensivieren und ein bisschen genauer hinschauen. Das ist jetzt für uns ein Punkt, der auf der Agenda steht.
Also noch mehr Transparenz eigentlich.
Genau, also noch mehr Geschichten erzählen können rund um den Kaffee, mehr Transparenz in dem Fall und auch wieder ja, möglichst viel an Informationen quasi weiterbringen, ja.
Weil ihr auch merkt, dass das Interesse da ist oder weil die Nachfrage eben nach mehr Transparenz oder mehr Informationen besteht.
Einerseits das, andererseits noch sehr viel Unwissen herrscht, also dass man selbst auch das Bedürfnis hat, über diese Themen zu reden und noch das gerne den Kaffeetrinkern mitgeben möchte. Dieses Wissen, weil wir wissen das nicht von allen Cafés. Also jetzt in einem hohen Detaillierungsgrad, ja. Also wir wissen diese grundsätzlichen Processing-Sachen, aber jetzt von allen Cafés müsste ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, ich weiß, wie viele Stunden und wie genau jetzt mit was für Prozessen da gearbeitet worden ist.
Woran liegt das? Ist das, weil ihr nicht den Kontakt zum Kaffeebauern habt, weil er diese Informationen nicht protokolliert, nicht davon ausgeht, dass das von Interesse ist? Oder wo genau ist der Punkt, dass diese Information nicht weitergereicht wird oder verloren geht?
Das ist speziell bei Cafés, die, wo wir den Farmer halt nicht persönlich kennen. Da geht die Information vom Farm-Level, also oder von der Washing Station in dem Fall dann zum Exporteur einfach verloren. Ja? Der kann dir sagen, dass es ein gewaschener Prozess ist, kann dir sagen, wie viel Geld er dem Bauern gibt, was uns auch wichtig ist, dass wir zu einem gewissen Teil der Kette auch eine gewisse Transparenz des Geldflusses sicher gehen können. Und von dem Processing dann aber, das einfach nicht weitergereicht wird. Also man könnte auf Nachfrage wahrscheinlich schon gewisse Informationen noch nachreichen, aber ich glaube, dass es nicht bei allen Cafés gehen würde. Also von vielen Cafés wissen wir das, wo es auch leichter ist, wenn man den Farmer selbst kennt oder ja, also den Farmer eigentlich kennt. Weil der arbeitet ja dann auch mit seinem, entweder macht das selbst oder hat einen Agraringenieur oder einer, der für die Washing Station zuständig ist. Und da gibt es schon auf Farm-Level eigentlich schon viele Leute, die da am Café, am Processing beteiligt sind, wo es dann auch innerhalb dieses Konstruktes können auch schon Details nicht mehr so gut kommuniziert werden.
Weißt du, wie, ich sag mal, der Blick der Farmer ist? Wissen sie, dass diese Informationen interessant für uns sind? Oder wissen sie vielleicht auch, was ihr jetzt speziell aus dem Kaffee, aus dem Rohkaffee macht? Und oder also mit anderen Worten, verstehen die Farmer, was für uns oder speziell jetzt eben für euch als Röster wichtig ist?
Ja, mit den Farmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil der Kaffeefarmer, die im Spezialitäten-Kaffeebereich arbeiten. Ein Großteil, muss man auch dazu sagen, ist am kommerziellen Markt, die das dann eher weniger verstehen. Aber was sehr schön ist, dass Spezialitäten, also im Bereich der höheren Qualitäten, sagen wir mal, die das Wissen der Farmer da schon sehr breit gefächert ist und die auch meistens auch sehr gut wissen, wie ihr Kaffee zubereitet wird, weil sie ja auch selbst im internationalen Austausch sich dann befinden und auf internationalen Messen sind und auch sehr gerne reisen, ja, wo man sie dann auch in Europa oder sonst wo irgendwie treffen kann.
Habe ich noch irgendetwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas mitteilen? Hast du noch eine Botschaft an die Hörer?
Für mich momentan ein sehr, ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ein aktueller Punkt, den ich gerne mitgeben möchte, ist Kaffee von euren regionalen Röstern zu kaufen und vielleicht weniger Kaffee, um die durch ganz Europa zu schippern, sondern vielleicht wirklich auch den guten Regionalismus auch im Kaffee etwas mehr leben. Das möchte ich mitgeben.
Also in Bezug auf gerösteten Kaffee, hast du, also du sagst, du weißt nicht, wie es dazu gekommen ist, aber hast du irgendwie vielleicht mitbekommen, dass Specialty Coffee aus anderen Ländern bestellt wird, statt von regionalen Röstern zu kaufen? Oder wie könntest du das erklären?
Kaffee ist ein sehr spannendes Produkt. Ich selbst genieße ja auch manchmal Kaffee, der nicht regional vor der Tür geröstet wird, sondern auch irgendwo aus anderen Teilen der Welt kommt, weil es einfach spannend ist. Aber seinen Hauptbedarf, finde ich, sollte man einem Röster des Vertrauens aus der Region schenken, der dann auch für das Brühwasser und ja, es gibt sehr viele, also die Szene ist einfach wirklich gewachsen. Das heißt, ich bin davon überzeugt, vielleicht nicht überall, aber im weiteren Umfeld gibt es dann sicherlich auch einen Röster, der den persönlichen Geschmack trifft und man sich dem bedienen kann, bevor man blind Kaffee aus ferner Länder bestellt. Auch jetzt im Sinne eines, weil Kaffee ja nicht unbedingt den schmalsten CO2-Fußabdruck hat, muss man das jetzt nicht unbedingt mit langen Transportketten vom Röster noch quasi zu heim provozieren.
Also, wie immer gilt, sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen und sich gut zu überlegen, was man tut, um dann das Ergebnis auch wirklich genießen zu können. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Gut, wenn du nichts zu ergänzen hast, danke ich dir für die Informationen und für die neuen Eindrücke. Wenn ihr bei der World of Coffee in Athen dabei seid, könnt ihr euch gerne mal melden. Vielleicht treffen wir uns dort. Und ansonsten ja, würde ich mich freuen, wenn du irgendwann demnächst nochmal im Podcast dabei bist, berichtest, vielleicht auch mit deinem Kollegen dann, der jetzt gerade in Mexiko ist, richtig?
Ja, genau, richtig. Nein, vielen Dank dir, Tobi, für das spannende Gespräch. Und würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns zum Beispiel in Athen treffen, weil es auch eine großartige Stadt ist, bei der ich lustigerweise vor 2 Wochen war. Mit einer sehr
Ach,
spannenden Kaffeeszene nämlich auch.
davon darfst du dann nächstes Mal berichten. Wir bleiben gespannt.
Ja.
Wunderbar. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.